Predigt im Jahre 1849, Evangelium Teil 28, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will, und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? 29. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, und kann es nicht ausführen. Alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. 30. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen, und kann es nicht ausführen. Lukas 14. 28-30. Wir untersuchen die gelesenen Worte vom Turmbau aus dem Evangelium des Lukas. Wir fangen damit an, indem wir uns ansehen, was der Apostel Paulus von den Baumeistern im 1. Korintherbrief 3,12 schreibt. Wir sitzen da und überschlagen die Kosten und überlegen, welche Dinge wir für ein richtiges christliches Leben brauchen. Damit es uns nicht so geht wie den Kindern dieser Welt, diese bauen den Turm ihres Christentums aus Heu und Stroh. Das heißt aus natürlicher Sittlichkeit und toten Glauben, und legen noch Spreu dazu. Dass mancher, der mit großer Andacht begann, den Turm des Christentums zu errichten, das Bauen abgebrochen hat, liegt sicher daran, dass er sich nicht niedersetzte und die Kosten überschlug und dabei berücksichtigt ließ, dass diese ersten kräftigen Rührungen nicht beständig sind. Wenn der Mensch nicht von Anfang an daran denkt, dass diese kräftigen Rührungen und der erste Eifer nach einiger Zeit zu Ende gehen, dann kommt zu den müden Wanderern die geistliche Armut. Der geheime Zweifel schleicht sich ein, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sein dürften, weil ihr Herz kalt und lau wird. Wenn die erste Andacht zu Ende ist, fangen einige an zu zweifeln. Sie beginnen zu fürchten, dass ihr Christentum aufhört, und einige gehen zurück in die Welt und sprechen nicht mehr von ihrem Christentum, als ob sie die erste Andacht ganz vergessen hätten. Dagegen gehen andere, die sich zu Beginn der Reue die Gnade stahlen, zurück in die Sorglosigkeit und tun so, als ob sie nicht mehr wüssten, dass sie sich einmal auf guten Grund bewegten. Sie begannen, Holz, Heu und Stroh zu sammeln und bauten ihr Christentum aus Stoffen, die zwar sehr billig sind, aber auch sofort im Feuer der Prüfung verbrennen. Der Feind zürnt ihnen, die anfangen, den Turm des christlichen Glaubens aus Gold, Silber und Edelsteinen zu bauen. Aber wenn diese teuren Baumaterialien verbraucht sind und der Baumeister nicht mehr weiß, woher er Nachschub bekommen soll, kann der Feind spotten und sagen, dieser Mensch begann zu bauen und kann es nicht beenden. Aber die Ursache liegt darin, dass der Turmbauer sich nicht zuvor hinsetzte und die Kosten überschlug. Er vermutete sicher, dass er immer genug Gold mit seinem hölzernen Messer schneiden könne. Er dachte nicht darüber nach, mit welch großer Mühe Gold, Silber und Edelsteine vom Berg gebrochen werden müssen. Da also die Baumaterialien zu Ende gehen, da die erste Andacht vorbei ist, da beginnen einige zu zweifeln und denken, dass alles verloren sei. Einige gehen in die Welt zurück und wollen kein Baumaterial mehr holen. Andere nehmen Heu und Stroh und bauen daraus einen Turm. Dieser Leichtsinn kommt aber daher, dass die Baumeister sich zu Beginn nicht hinsetzten und die Kosten überschlugen. Sie haben nicht verstanden nachzurechnen, wie viel Material sie brauchen und mit welch großer Mühe sie Gold, Silber und Edelsteine brechen müssen, bevor der Turm so hoch wird, dass er in den Himmel reicht. Man sieht überall, dass, wenn die erste Andacht zu Ende geht, wenn das Herz kalt und lau wird, der Mensch ganz arm wird und sich vorstellt, längst außerhalb der Seligkeit zu sein. Es ist aber kein schlechtes Zeichen, dass der Mensch ein bisschen an seinem Zustand zweifelt, wenn er geistlich arm wird. Denn derjenige, der zweifelt, muss wenigstens irgendetwas versuchen. Der Heilige Geist leitet ihn so in seiner Schule, dass er irgendwann so arm wird, dass er nichts hat. Er soll nicht damit beginnen, seine Seligkeit auf starken Rührungen aufzubauen, auch nicht auf seinen Tränen, auf den Gefühlen des Herzens, auf seiner Reue oder auf seiner Besserung, obwohl diese starken Rührungen für die Stärkung der Seele und für die Entwicklung des christlichen Glaubens an sich gut und notwendig sind. Sie sind jedoch keine Grundlage für die Seligkeit. Der Apostel Paulus spricht davon, wenn er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. 1. Chor 3,11. Deshalb hält es auch der Heilige Geist für nötig, dass der Mensch so arm und leer wird, dass er nichts hat, keine Andacht, keine Reue, kein Seufzen, keine Tränen, keinen Glauben und auch keine Kraft zum Beten. Als der Mensch anfing, den Turm des christlichen Glaubens zu bauen, konnte er sich gar nicht vorstellen, dass es einmal einen solchen Zustand der Seele geben könne, denn im Bauen des Turms des christlichen Glaubens ist der Mensch so unbeständig und leichtsinnig, dass er nicht damit zufrieden sein will, was der Heilige Geist ihm zu seinem Besten zuteilt. Wenn er sich in großer Sorge befindet, so will er sie bald loswerden. Wenn er Freude hat, so will er in ihr ewig leben. Da er weder Freude noch Sorge hat, sehnt er sich nach bei dem. Dies zeigt, dass der Mensch seine Seligkeit auf einem Grund bauen will, der keine Grundlage für die Seligkeit abgibt. Wenn jetzt die Freude, der Glaube und die Gebete zu Ende gehen, so denkt mancher, jetzt ist alles verloren. Der Heiland kümmert sich nicht mehr um mich. Ich habe alles verloren. Woher weißt du, dass sich der Heiland nicht für dich interessiert, so leer wie du jetzt bist? Wenn du arm geworden bist, gerade dann nimmt der Heiland dich eher an. Aber räum nicht der Selbstgerechtigkeit zu viel Platz ein, da sie dich vom Schoß des Heilands fortdrängt. Denn es ist die Selbstgerechtigkeit, die solche Gedanken hervorbringt, dass der Heiland sich nicht um diejenigen kümmert, die geistlich arm sind. Es ist die Selbstgerechtigkeit, die nicht arm zum Heiland kommen will. Sie muss immer ein Geschenk in der Hand haben, das sie ihm reicht, bevor sie es wagt, vor seine Augen zu treten. Er ist so geübt mit den Herren der Welt, wo nichts ohne Verdienst geschieht. Wenn er dem Richter oder dem Herrn dieser Welt etwas zu sagen hat, so muss er ein Geschenk, das heißt die Ehre, in der Hand haben. Und so will er auch mit dem Heiland umgehen. Es muss ein Geschenk in der Hand sein, bevor er vermag, vor seine Augen zu treten. Der Heiland hat jenen gesagt, denen die Baumaterialien des neuen Jerusalems zu Ende gingen: Kaufe Gold von mir, dass du reich werdest. Oft 3,18 Wir sagen offen, dass es nicht das schlimmste Zeichen ist, wenn einer zu zweifeln anfängt, der so arm geworden ist, so dass er kein Material mehr zum Bau seines christlichen Lebens hat. Er muss nach den früheren Materialien, das Hauptkennzeichen des Christentums, immer suchen und weitersuchen. Es ist aber schlimmer, wenn irgendein Baumeister des Christentums anfängt, Holz, Heu und Stroh als Ersatz zu nehmen, wenn Gold und Edelsteine ausgehen. So machen es jene, die erst einmal anfangen, in großer Andacht den Turm ihres Christentums zu bauen. Wenn ihre erste Andacht zu Ende geht und das Herz kalt und lau wird, beginnen sie sich als vornehm zu betrachten. Sie fühlen in ihrem Gewissen, dass sie immer vorwärts schreiten, obwohl sie sich rückwärts bewegen. Ein rechter Christ fühlt dagegen immer, wenn die erste Andacht zu Ende ist, dass er sich in einer großen Armut befindet. Deshalb fürchtet er, dass er rückwärts schreitet. Er fühlt in seinem Gewissen, dass er alles verloren hat, dass der Feind seine Seele nimmt und dass die frühere Andacht nicht zurückkehrt. Jener jedoch, der die Gnade nach der ersten Erweckung stahl, tadelt gar nicht den Zustand seiner Seele, und er hat auch keine Angst vor, dass er gerade rückwärts geht, sondern er fühlt, und sagt es auch, dass er gerade vorwärts geht, obwohl alle äußeren Anzeichen darauf hinweisen, dass er sich rückwärts bewegt. Das erste Kennzeichen ist, dass er stumm wird. Er vermahnt niemanden und hat eigentlich nichts über das Christentum zu sagen. Das zweite Kennzeichen besteht darin, dass der alte Adam zu widerstehen beginnt, wenn er den Zustand seiner Seele ein bisschen prüfen würde. Es ist kein gutes Zeichen, wenn der alte Adam aufsteigt, während andere Christen ihr Herz prüfen. Solch einem Menschen wird auch die Welt lieb. Dies bedeutet, dass er gern von der Welt spricht, aber selten vom Christentum. Solche Baumeister des Christentums sind jene, die im Geist beginnen und im Fleisch enden. Seht nun, liebe Freunde, wie die Welt sich wendet. Wenn ihr angefangen habt, den Turm zu bauen, durch den ihr in den Himmel kommt, wenn die Flut der Sünde anfängt zuzunehmen und ihr nicht die Kosten überschlagen und überlegt habt, woher ihr Gold, Silber und Edelsteine bekommen sollt, wenn diese teuren Baumaterialien verbraucht sind, so mag es euch passieren wie den ehemaligen Turmbaumeistern, denen Gott die Sprachen verwirrte. Dann bleibt dieses große Gebäude unvollendet, und jedermann, der es sieht, fängt an zu spotten und sagt: Dieser Mensch begann zu bauen und kann es nicht fertigstellen, als die erste Andacht zu Ende ging. Es ist schon längst bewiesen worden, dass jene Seele, die nach dem Himmel strebt, irgendwann arm wird. Aber wenn der Mensch selbst anfängt, sich mit diesem Zustand zu begnügen und als vollkommen ansieht, dann hat der Feind ihn vollkommen gemacht und er plagt ihn nicht mehr mit so großen Versuchungen. Sicher hat jener Mensch dann Frieden vor den Pfeilen des Feindes, der seiner eigenen Meinung nach ebenfalls vollkommen ist. Denn der Teufel ist selbstverständlich von seiner eigenen Vollkommenheit überzeugt. Er will nicht mehr bekennen, dass er der böse Teufel ist. Aber den Menschen, der kein Freund des Feindes ist, plagt er Tag und Nacht. Manchmal hebt er ihn auf die Zähne des Tempels des Stolzes und manchmal auf den hohen Berg des Verlangens nach Ehre, wo der Teufel ihm die ganze Welt zeigt. Wir sehen am Beispiel der Versuchungen des Heilands, dass der Feind zuerst mit der Sorge des Bauchs beginnt. Wenn er an dieser Stelle nicht siegt, so bringt er den Menschen auf die Zähne des Tempels und treibt ihn dazu, seine Kraft zu zeigen. Er verführt ihn mit der Vorstellung, dass der Stolz gestattet sei, und sucht hierzu noch eine Stütze in der Bibel, um die Menschen zum Hochmut zu verführen. Zuletzt zeigt er dem Menschen die Ehre der Welt und verspricht ihm die ganze Welt, wenn der Mensch dem Fürsten der Welt dient. Von diesen Versuchungen haben alle Christen ihren Teil abbekommen, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und danach sucht, welchen er verschlinge. 1. Peter 5,8. Wie sollten wir uns da im Wachen, Beten und in der Wanderung des Lebens verhalten? Wir müssen mit aller geistlichen Waffenrüstung ausgerüstet sein, damit wir sämtlichen feurigen Pfeilen des Bösen widerstehen können, denn der Feind zürnt all jenen, die an Jesus glauben. Jetzt will er die Seelen der Jünger zu Mehl machen. Jetzt bringt er das und das in ihre Sinne, damit er sie zum Einnicken bringen kann und sie durch dieses Einnicken Jesus ableugnen. Wenn die wenigen Seelen, die durch die Gnade Gottes vom Schlaf der Sünde erweckt worden sind, erneut einzunicken beginnen, so kann der Feind sich wieder über den Fall der Christen freuen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht fertig bringen. Meine Lieben, die Augen des Teufels bewachen euch und wollen eure Gewissen zerreißen. Wenn ein Lamm müde auf dem Wege wird und in der Wildnis der Welt irre geht, so ist der Wolf sofort bereit, dieses verirrte Lamm zu zerreißen. Wenn das Schaf auf dem Wege stehen bleibt, so ist der Wolf bereit, es zu schlucken. Wenn eine Meise aus dem Nest herausfliegt, so ist der Wolf bereit, sie zu erhaschen. So müssen wir mit Furcht und Beben unter diesen Feinden leben, damit der Feind sich nicht über unseren Fall freuen und sagen kann, schau, so sind die Christen. Wenn der Feind auch unseren Leib zerrisse, umso weniger darf er Schaden für unsere teuer erlösten Seelen durch Einnicken, Faulheit, Unwachsamkeit, Nachlässigkeit und durch die Liebe zur Welt verursachen. Wir beten zum großen Kreuzträger und den mit Dorn gekrönten König, dass er uns Kraft und Geduld gebe, um eine kurze Zeit noch sein Kreuz zu tragen und seinen blutigen Schritten nachzufolgen, seine Füße zu küssen, seine Wunden mit den Tränen der Reue und Liebe zu feuchten, mit stetigem Gebet an der Tür des Himmels zu klopfen und so tief zu seufzen, dass das Seufzen von der Tiefe zum Himmel geht. Wir haben die Hoffnung und das Vertrauen zu Gott, dass er die Gebete aller Bedrängten, Verzagten und Bedrückten hört, dass er sie vor dem listigen Versucher bewahre, damit dieser die Armen nicht in die Tiefe der Hölle und in die ewige Finsternis stürzen kann, sondern dass der gnädige Herr Jesus die wankenden Knie und die müden Hände stärkt, damit sie Kraft haben, weiter zu kämpfen und das Kreuz bis dahin zu tragen, wo die Augen geschlossen werden, wie er es jenen versprochen hat, die zu ihm schreien. Amen.